der Wohlstandsbildner Podcast. Die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Heute geht es um meine Erlebnisse auf dem Fondskongress 2024. Da will ich euch von den Prognosen eines ehemaligen Bundesbankpräsidenten berichten, vom schlimmstmöglichen Einstieg in ein Interview mit einer derzeit umstrittenen Wirtschaftsweisen und was das alles mit Zukunftsplänen zu tun hat, die mir für die Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner gekommen sind. Am 24. und 25. Januar hat sich die Finanzbranche wieder ein Stelldichein gegönnt, wie immer im Mannheimer Rosengarten, von den Schwergewichten BlackRock, Vanguard, Fidelity, Allianz, DWS und WWK bis hin zu den kleinsten No-Name-Neuemittenten. Ja, die vom großen Kuchen der Kleinanleger Billionen auch etwas abhaben wollen. Von meinen Eindrücken will ich euch jetzt berichten und auch von dem, was sie in mir ausgelöst haben, mit vielleicht, ja vielleicht wegweisenden Impulsen für die Wohlstandsbildner-Plattform. Nun, schon am Eröffnungstag um 8.30 Uhr wurden die Türen geöffnet. Da war es so voll, wie ich es noch nicht erlebt habe in den letzten 15 Jahren. Wer einige Bilder einsehen will, ist eingeladen, sich auf die Website dieses Podcasts zu klicken. Link in der Podcast-Beschreibung. Gut zu wissen ist in dem Zusammenhang, dieser Kongress, den ich ja eher als Finanzverkaufsmesse bezeichnen würde, der wendet sich nur an Vermittler. Und deren Bedarf an so einer Messe scheint gewaltig zu sein. Und deshalb sind Emittenten auch bereit, horrende Standgebühren zu bezahlen, weil sie halt auf Multiplikatoren für ihre Produkte hoffen, ist ja klar. Aber ja, ein bisschen Kongress mit Wissensvermittlungen, Vorträgen sind die Tage auch. Und das ist ja für mich ausschlaggebend, überhaupt dorthin zu fahren. Um 9 Uhr ging es dann los. Dem Kongress ist es gelungen, ein ehemaliges Schwergewicht der deutschen Finanzwelt zum Eröffnungsvortrag zu gewinnen. Und den hielt der von 2004 bis 2011 intronisierte Präsident der Deutschen Bundesbank. Der war auch einige Jahre im Rat der Wirtschaftsweisen. Ja, er hatte sich sogar Hoffnungen gemacht, der oberste Finanzler Europas zu werden mit dem Chefposten der EZB. In der Nachfolge von Jean-Claude Trichet, reimt sich ja ganz nett. Aber stattdessen hat sich, wie wir wissen, whatever it takes Draghi durchgesetzt, ein Kind von Goldman Sachs. Naja, keine Ahnung, ob diese mächtige Bank da ihre Finger im Spiel gehabt hat, eine Bank, von der man ja weiß, dass sie in der Politik aller wichtigen Länder der Welt extrem gut vernetzt ist, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Zum Eröffnungsvortrag kam also Professor Dr. Rerum Politicarum Dr. Honoris Causa Axel Weber. Dieser Mann, das ist für mich ein Artist im Finanzzirkus, den heute zu verfolgen spannender ist als zu seiner aktiven Zeit, denn was er sagt, wird nicht mehr politisch mit Bleiklötzen aufgewogen, sondern er kann ja jetzt vergleichsweise offen sprechen. Und dieser Meinung zuzuhören ist ratsam, denn er hat schlichtweg brillanten Sachverstand. Von seinen 40 Minuten Vortrag mit anschließender Fragerunde will ich euch zusammenfassen, was ich verstanden habe und was zu wissen für einen Investor vielleicht von Belang sein könnte. Natürlich war ein großes Thema seines Vortrags die Inflation. Er hat begründet, warum sie seit 2021 um über 25% gestiegen ist und warum es schwer sein wird, sie wieder einzufangen. Er wirft der heutigen EZB-Leitung auch ganz klar vor, so viel zum Thema offen sprechen, zu spät reagiert zu haben. Wir werden uns laut Weber noch mehrere Jahre mit Preissteigerungen herumschlagen, weil die sogenannten Zweitrundeneffekte im Sinne der Lohnspirale ja jetzt erst richtig losgehen würden. Wie recht er damit hat? Tja, die letzten Wochen mit den vielen Streiks in unterschiedlichen Branchen haben das, glaube ich, eindrücklich gezeigt. Und die Streikwelle dürfte noch eine Weile anhalten. Ziel der EZB sind ja 2% Inflation. Jetzt haben wir 25% schon nach 3 Jahren auf dem Konto und Weber hat Verständnis für jeden, der diese 25% wiederhaben will und wenn er sich die eben per Streik holt. An dieser Stelle meinte er süffisant, er sei kein Freund des Begriffs der Kerninflation, die von der EZB ja so gerne in den Raum geworfen wird. Denn wenn man eben alles aus der Inflationsberechnung rauswerfe, was steigt, ja, dann bliebe eben irgendwann etwas Stabiles übrig. Traurig genug, dass gerade auch die Kerninflation diesem Wunsch der EZB bis heute nicht nachkommt. Was also tun? Nach Amerika gucken, um die Federal Reserve Bank voranschreiten zu lassen bei der Senkung der Zinsen, wenn es die Inflation zulässt? An der Stelle hat Axel Weber interessante Folien mit einem Haufen Grafiken und gleitenden Durchschnitten gezeigt. Da wurde er mir ganz schwindelig im Kopf. Er unterscheidet nämlich, Achtung, und das ist jetzt für jeden, der überhaupt weiß, was Inflation bedeutet, wichtig. Er unterscheidet zwischen der Goods Inflation und der Service Inflation. Er differenziert also das Thema Geldentwertung, indem er Warenleistungen und Dienstleistungen gesondert betrachtet. Die Waren sind nämlich gar nicht mehr so sehr das Problem und die EZB ist happy, wenn sie das verkünden kann. Was sie aber im gleichen Atemzug verschweigt, ebenso wie Jerome Powell in Amerika, das sind die Dienstleistungen, die immer teurer werden, unter anderem infolge der erwähnten Zweitrundeneffekte. Und für all diese teils horrenden Lohnsteigerungen in den Services ist noch lange keine Entspannung zu erwarten. Weber meint, nicht für die nächsten 3 Jahre. Doch die Preissteigerungen der Dienstleistungen werden letztlich darüber entscheiden, ob die Federal Reserve die Zinsen reduzieren wird. Und da sieht es eben düster aus. Umso verwunderlicher, dass Christine Lagarde bei uns jetzt schon ankündigt, dass in diesem Jahr Zinssenkungen möglich wären. Voreilige Zinssenkungen wären nach Weber aber nur zu verantworten, wenn die Eurozone in eine eindeutige Rezession abgleiten würde und das tut sie bis dato nicht. Deutschland ist ja als eindeutiger Rezessionist allein auf weiter Flur. Europa insgesamt wächst ja etwas. Also sollten die Leitzinsen oben bleiben, andernfalls brennt das Inflationsfeuer gleich wieder lichterloh. Dass die Zinsen nach der jetzigen Inflationsphase also wieder schnell sinken, so wie nach der Finanzkrise 2008, das hält Weber für pures Wunschdenken. Die Zinsen werden nicht auf 1% fallen, sondern vielleicht um 1%. Ja, für den Satz hat er sich einige Lacher abgeholt. Nun ja, draußen in der freien Wildbahn dürfte allen mit zu wenig Geld auf dem Konto nicht zum Lachen sein bei diesen Aussichten. Eine andere eindrückliche Folie hat gezeigt, was ich in diversen Podcasts und Newslettern in immer unterschiedlichen Worten wiederholt habe. Die Aktienkurse weltweit, jetzt haben wir es mal wieder von der Börse, ja, die Aktienkurse entsprechen nicht der Realität, sondern dem Wunschdenken, dass billige Geld oder wenigstens billigere Geld könnte bald wiederkommen. Weber meint, das hat auch jetzt mich überrascht, die Börsen hätten schon, Achtung, 6 aggressive Zinssenkungen eingepreist. Und jetzt kommen sie nicht, diese Zinssenkungen. Und deshalb sei das auch kein normales Wunschdenken mehr, sondern wahnsinniges Wunschdenken. Ja, schauen wir uns das an. Der S&P 500 hat schon Ende Januar die Höhe erreicht, die man ihm fürs gesamte Jahr zugetraut hat. Sicher kommen da noch ein paar Prozentpunkte dazu, aber eigentlich, das ist jetzt meine Meinung, ist die Luft raus aus dem Aktienmarkt, wenn er denn nicht maßgeblich von den Big Seven, von den Glorious Seven bestimmt werden würde mit ihren teils irrsinnigen Gewinnzuwächsen, siehe Nvidia. Alles guckt jetzt natürlich auf Nvidia, aber dabei gibt's ja jetzt schon Chips, die KI schneller Beine machen als die Chips von Nvidia. Vielleicht wird er die völlig verrückt gewordene Rallye der Börsen enden, wenn Nvidia die Puste ausgeht. Schauen wir mal. Und damit verengt sich nämlich die Perspektive auf die Märkte nun schon maximal auf ein einziges Unternehmen. Ja, was für ein Klumpenrisiko. Aber ich will mich nicht verzetteln, zurück zum Ex-Bundesbankpräsidenten. Denn es gäbe da ja noch eine andere Seite der Börsensituation, nämlich die gestiegenen Zinsen der Staats- und Unternehmensanleihen. Da gibt es ja wieder was fürs Geld. Und zwar derzeit etwa genauso viel wie mit Aktien. Mist, das wird der Vermittlerschaft im großen Mozartsaal nicht gefallen haben, denn sie verdient ja fast nur mit Aktienfonds Geld, doch nicht mit stocklangweiligen Bonds. TINA ist also von gestern, das Akronym von There is no alternative. Das gilt nicht mehr, jetzt kann sich ein Anleger entscheiden, was er macht. Zwischen konservativ und progressiv ist da ja gerade kein großer Ertragsunterschied mehr für die, die sich mit ein paar Prozent zufrieden geben. Also raus aus dem spekulativen, ultra hoch erhitzten Aktienmarkt und rein in verlässliche Anleihen, die genauso viel bringen. Wäre für die Masse der Anleger doch eine Option. Zum Abschluss erwähnte Axel Weber noch das Ereignis, das über allen maßgeblichen Entscheidungen 2024 stünde, und das sei natürlich die Wahl in den USA, möglicherweise die von Donald Trump. Und das ist auch deshalb von Bedeutung, weil es dann an Trump läge, einen Nachfolger von Jerome Powell als Chef der Federal Reserve zu bestimmen. Da gilt es als sicher, dass er jemanden Loyales einsetzt, ja, so wie immer bisher. Und der muss ja nicht unbedingt intelligent sein. Hauptsache, er mag Trump und die Zinsen kommen runter, was den verschuldeten Trump ja auch freuen würde. Wenn dem so käme, hat Trump nicht nur den Supreme Court mit seinen rückwärtsgewandten Hardlinern unterwandert, tja, sondern auch die wichtigste Notenbank der Welt. Schauriger Gedanke, das sage ich jetzt, nicht Axel Weber, denn er ist da natürlich diplomatischer. Am Ende ließ Weber zum Glück noch einige Fragen zu, denn die gaben ihm die Gelegenheit, nochmals ein paar bemerkenswerte Aussagen zu treffen. Und die sind es auch wert, erwähnt zu werden, denn sie halten sich nicht zurück mit einprägsamen Wendungen und mit harscher Kritik an bestimmten Kreisen. Erstens, die 100 sind die 69. Was heißt denn das? 100% Staatsverschuldung wird heute von der politischen und ökonomischen Elite angesehen wie 60%. Von außen betrachtet ist Deutschland also dumm, dem Schuldentreiben anderer Euro-Staaten wie Frankreich und Italien nicht zu folgen. Dennoch sei es für Staaten auf lange Sicht günstiger zu konsolidieren, weil hohe Schulden unweigerlich hohe Steuern verursachen werden. Irgendwann immer. Und daher danke von meiner persönlichen Seite an die FDP, ohne die heute niemand mehr über die Schuldenbremse reden würde. Zweitens. Deutschland wird, so sagt es der Herr Weber, sein Potenzial nicht steigern, solange Grüne und SPD als einziges Investitionsobjekt die Energiewende fördern würden, aber alles andere in der Wirtschaft weniger priorisieren. Wir legen in den meisten wirtschaftlichen Segmenten schon hinten und wir werden den Zukunftstrends noch mehr hinterherlaufen. Dennoch bleibt die deutsche Wirtschaft, seiner Meinung nach, noch eine gute Weile robust. Naja, und was kommt dann, fragt sich, oder frag ich mich, das lassen wir an der Stelle mal offen. Aber jetzt zu drittens, die deutsche Wirtschaftspolitik ist so berechenbar wie die Deutsche Bahn. Großes Gelächter im Saal. Ob Robert Habeck da mitlachen würde? Ich finde es trotzdem einen schönen Kalauer, die deutsche Wirtschaftspolitik ist so berechenbar wie die Deutsche Bahn. Und viertens, Deutschland ist ein Rücksitzfahrer, nicht mal Beifahrer und schon gar keiner, der das Lenkrad selbst in die Hand nehmen würde. Vielleicht ändert sich das ja mit der nächsten Wahl. Die deutsche Wirtschaft ist auf jeden Fall nicht das Problem. Die deutsche Politik ist das Problem. Mögen seine Worte, die ich euch hiermit weitergeleitet habe, im deutschen Wählervolk Gehör finden, spätestens Ende 2025, wenn es einem Jahr nach den Amerikanern an uns ist, zu entscheiden, ob es bei uns so weitergeht wie jetzt. Nach dem Vortrag habe ich mich dann ins Getümmel gestürzt. Es war tatsächlich ein Herumgequetsche und Geschiebe, dass ich froh war, gezielt einige Stände anzusteuern, um Zeit zu sparen. Von den, ich weiß nicht, 150 oder 200 Ausstellern haben nämlich Patrick und ich anhand des Ausstellerverzeichnisses im Vorfeld 9 Stände herausgesucht, die für die Wohlstandsbildnerstrategie interessant sein könnten. Wieder einmal war ich mir da des Segens bewusst, den eine Strategie über seine Anwender ausbreitet. Mit einer Strategie muss ich mir einfach nicht so viel anschauen, weil ich von vornherein weiß, dass deren Thema nicht zur Strategie passt. Ja, und es mag unter den Dingen, an denen ich da vorbeigegangen bin, auch richtig gute Sachen gegeben haben. Ohne Strategie, klare Absichten und konkrete Erwartungen aber, wäre das nun wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und die unter Aberhunderten von verschwitzten Anzugträgern durchführen zu müssen. Dafür bin ich einfach zu ungeduldig. Leider wurde ich bei 7 der 9 Auserwählten enttäuscht, ja, entweder der Stand war von vornherein verwaist oder es stand jemand davor, der nur Visitenkarten in Empfang nehmen konnte. Ansonsten hatte er nämlich schlicht keine Ahnung, nicht mal auf 2 oder 3 naheliegende Investorenfragen was einigermaßen Vernünftiges zu antworten. Aber da gab es ja noch die Stände der zwei, die, welch Zufall, beide, unabhängig voneinander, einen Barista in ihrem Stand werkeln ließen, der delikaten Kaffee kreierte im Vergleich zu der sauren Brühe, die auf der Messe jedes Jahr aufs Neue aller Orten angeboten wurde. Ich will nicht ausschließen, dass guter Geschmack für Kaffee auch einen guten Geschmack für Investitionen nach sich ziehen kann. Aber es war für mich kein Auswahlkriterium, kann ich hier ganz deutlich und ehrlich sagen. Beim ersten Stand war, wie überall, reges Treiben und die zwei Standinhaber unterhielten sich ganz lustig untereinander. Mich haben sie gar nicht beachtet, obwohl ich sie ganz hoffnungsvoll angeschaut habe. Man will als Aussteller ja auch mal seinen Spaß haben auf einer Messe. Messebesucher stören da vielleicht nur. Nun, dann stehe ich da und schaue ganz neugierig und mit jeder Minute weniger freundlich, bis mich, man staune, ja, der Barista hinter seiner Maschine anspricht. Kann ich Ihnen weiterhelfen, ruft er mir zu. Da meine Geduld da schon leidlich aufgebraucht war, habe ich den Barista in der enormen Geräuschkulisse rübergerufen, dass ich Fragen hätte, wenn die Herren ihre Kumpelgespräche vielleicht auf nachher in die Sauna verlegen könnten. Ich wusste, dass ich so laut gesprochen habe, dass es die beiden Standleute gehört haben mussten, und einer kam gleich ganz erschrocken auf mich zu. Ich stellte ein paar einfache Fragen und bekam ein paar einfache Antworten. Immerhin, wir kamen ins Gespräch. Und dann kommt eine meiner zentralen Fragen, ob sie denn nur Fonds anbieten würden. Publikumsfonds. Ja, ist die Antwort. Ich. Und ist das alles börsennotiert? Er. Natürlich. Ich. Warum natürlich? Er. Weil es sonst niemand kauft und die Kosten so hoch wären. Ich. Aha. Die Qualität spielt also keine Rolle? Ich dachte, Sie wollen Rendite machen. Er. Oh ja, Sie wissen ja, wie es die letzten Jahre an den Märkten lief. Ich. Nee, weiß ich nicht, weil ich nichts mehr an der Börse mache. Da reagiert er gleich mit leicht eingedunkelter Gesichtsfarbe. Mist, kein Geschäft bei mir zu holen, das kann ja anstrengend werden. Dann aber zünde ich meine Allround-Waffe, um jedes Gespräch gleich wieder ins Laufen zu bringen und die Augen meines bemühten Gegenübers zu erleuchten. Ich sage dann nämlich, wissen Sie, ich komme hier nicht als Privatinvestor oder Vermittler der so üblichen Art zu Ihnen. Ich vertrete eine Investorengemeinschaft von mehreren hundert gut ausgebildeten und zum Teil vermögenden Investoren. Aber wir machen halt nichts an der Börse, sondern haben eher so einen institutionellen Ansatz, wissen Sie, der Wertschöpfungsketten in Form von Beteiligungen verfolgt, die börsennotiert sein könnten, aber nicht börsengehandelt werden sollten. Ach so, sagt er, jetzt verstehe ich. Da beginnen seine Augen zu leuchten mit dem unverkennbaren Dollarzeichen in der Iris. Aber darf ich mal zwischenfragen, möchten Sie einen Kaffee? Ja, liebe Podcast-Lauscher an den Lautsprechern, ich zitiere das hier fast Wort für Wort. Ihr seht also, was dieser Zaubersatz mit der Investorengemeinschaft so auslöst. Und vielleicht erahnt ihr hier wieder die Kraft einer Investorengemeinschaft, die auch schwergängige Türen von allzu plauderseligen Messeausstellern aufzustemmen vermag. Jetzt werde ich also nach hinten in den ruhigeren Teil des Standes gebeten und ich bekomme einen Cappuccino, nach Latteart natürlich, in die Hand gedrückt, zusammen mit einem 100 Gramm Tütchen Kaffeebohnen. Zwei Teile Arabica, ein Teil Robusta, sehr mild, unter anderem aus Kamerun. Sehr besonders. So langsam beginnt das Gespräch auch mir zu gefallen. Ich habe ja immer gesagt, dass ich nicht bestechlich bin, schon gar nicht mit Geld, aber bei gutem Kaffee, da bin ich mir nicht so sicher. So ähnlich lief es auch bei dem anderen Stand übrigens, nur habe ich bei dem dann keinen Kaffee mehr getrunken, da war mein Bedarf bereits gedeckt. Jedenfalls hatten diese beiden Emittenten eine spezielle Abteilung für Privatkundengeschäfte, die eher in die institutionelle, auf jeden Fall in die semi-professionelle Kategorie gehören. Mindestanlagesumme 2 bis 5 Millionen Euro. Erst ab diesen Summen wird es bei Ihnen möglich und interessant. Tja, und drunter läuft das Geschäft eben nur mit der Masse und die wird angelockt mit irgendwelchen Sprüchen vom Wachstum an der Börse, die jetzt nach Corona abheben wird. Die haben alle den Vortrag von Axel Weber nicht gehört und mit typisch deutsch mit den niedrigen Kosten. Das wird auf der gesamten Finanzmesse Mannheim 2024 nach wie vor der Masse verkauft. Und bei den Kosten Da entgegne ich diesen Standinhabern immer, ja, sie dürfen von meinem Geld gern 50% Kosten abziehen, wenn sie mir nach 5 Jahren einen Return on Invest von 50% liefern. Gern auch steuerfrei per Doppelbesteuerungsabkommen. Und mein Geld zahlen sie natürlich auch wieder zurück. Und dann gucken sie meistens irgendwie weggetreten und das Gespräch ist beendet. Aber nun, zurück zu den beiden Aspiranten, die von den 9 übrig geblieben sind. Wenn unter 2 Millionen nichts läuft, ist das erstmal natürlich nichts für uns, selbst für die vermögenderen Investoren unter uns. Da bilden sich einfach zu schnell Klumpenrisiken in einem einzelnen Portfolio. Aber ich lasse mir von beiden dennoch Informationen schicken, weil mich interessiert, wo und wie deren Infrastrukturprojekte vornehmlich ablaufen. Außerdem, vielleicht sind 2 Millionen gar nicht so viel. Dazu gleich mehr. Danach bin ich dann erstmal ziellos herumgelaufen und habe die Leute beobachtet. Und da huscht, kleiner als ich gedacht habe, aber ich war mir ziemlich sicher, Herbert Dies an mir vorbei. Einen halben Meter vielleicht entfernt. Der war bis zu seiner Ablösung von Porsche-Chef Oliver Blume immerhin einer der mächtigsten CEOs der Welt, und zwar als Chef von VW. Der ging da ganz schnell, also hatte es wohl eilig, also konnte ich ihn nur noch so von seiner Statur her und seinen Gang von hinten beobachten. Auffallend für Osteopathenaugen waren seine Verkürzungen im Rumpf, Beckenschiefstand, O-Beine, vielleicht hat er ja zu viel Fußball gespielt in der Jugend, läuft auf den Innenkanten seiner Füße und die Lenden- und Brustwirbelsäule total unbeweglich. Der Oberkörper leicht nach vorne gelagert, der Kopf eingezogen, womöglich verspannte Nackenmuskulatur. Und unschwer zu erkennen, dass er Probleme mit dem Bewegungsapparat insgesamt haben dürfte oder bekommen wird. Energisch, aber steif, der ehemalige Chef. Unbeugsam, entschlossen. Naja, aber wahrscheinlich nicht ganz gesund. So übrigens sah auch Axel Weber aus. Gebeugt, die Muskeln schlaff und zugleich verkürzt und steif, die Haut wächsern, also schlecht durchblutet, die Achsen des Körpers überhaupt nicht in Balance, alles wackelt irgendwie wie zwanghaft verbunden vor sich hin. Tja, und das sind alles Leute, die maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaft hatten oder noch haben. Und nicht anders, all die anderen. Und da hatte ich ja nur Vermittler und Vermittlerinnen vor mir. Ein hoffentlich nicht repräsentativer Ausschnitt der Menschheit. Denn der Großteil dieser Leute war wirklich seltsam unterwegs. Es schien, als würden die zweimal einatmen, aber nur einmal ausatmen. So prall mit heißer Luft stapfen sie dann von Stand zu Stand, um mit ihren Kollegen zu shakern und Unmengen von Gummibärchen zusammen mit Maßriegel zu vertilgen. Die Frauen stets so ein Tick mehr als weniger geschminkt, die Männer mit gebleichten Zähnen, als würden sie sich nur von Kreide ernähren, oder gleich grottengelben Zähnen als Ausdruck dafür, dass sie stolze Raucher sind und bleiben. Und immer dieses Lachen, das Erfolg und dieses Gut-Drauf-Sein vorspielen soll, dabei eher an Zwerchfellkrämpfe erinnert, als hätten sie einen zu heißen Bratapfel auf einmal verschluckt. Ist man, frage ich mich da immer, so in einer Branche unterwegs, die so viel Verantwortung für Millionen Schicksale auf sich lädt, der sie aber nicht im Geringsten gerecht werden kann oder will? Ich weiß, ich zeichne hier ein etwas düsteres Bild der Finanzindustrie, wie ich sie dort erlebt habe. Und ich bin da sicher nicht unvoreingenommen zu diesem Kongress gefahren, weil mich ja dieses halbseidene Getue seit vielen Jahren abschreckt. Aber auch wenn ich frisch gebackene Wohlstandsbilder dorthin schicke, mit eindeutig unvoreingenommenem Blick, die kommen nämlich dann genauso verstört wie ich davon immer zurück. Da bleibt mir nur eins zu sagen, bei den Instis geht es anders zu. Aber von denen gibt es ja auch nicht so viele. Da gibt es kein Gedrängel. Und man ist insgesamt mehr aufs Zuhören gepolt, als anderen die eigene Großartigkeit verkaufen zu müssen. Nun, um mich davon zu erholen, bin ich zurück in den Mozartsaal, denn dort hat der Infrastrukturinvestor Allianz Global Partners die Frau Professor Grimm eingeladen. Die Allianz Global Partners werden übrigens prominent erwähnt im kommenden Newsletter mit der Nummer 19. Um 6 Uhr liegt er in eurem Postfach. Naja, und den Namen der Frau Professor, den habt ihr im Podcast Nummer 96 gehört. Ich empfehle sehr, ihr zuzuhören. Und nun ist sie ja mehr denn je im Gespräch, nachdem ihre vier Kollegen im Rat der Wirtschaftsweisen gegen sie agitieren. Und sie sich trotzdem in den Aufsichtsrat hat wählen lassen von Siemens Energy. Aber nun, das ist ein anderes Thema. Da steht sie nun, diese Frau Professor Grimm, diese aufrechte, ordoliberal eingestellte Ökonomin, und wird zur eigentlich unnötigen Vorstellung ihrer Person vom Moderator zugeschüttet mit Lobeshymnen. Ja, dass sie selbst etwas gequält dazu lächeln musste. Ja, alles Gute, das über einem zu viel ausgeleert wird, verkehrt sich halt auch mitunter in eine zu pappige Zuckerschicht. Aber dann kam die erste Frage an die Frau Professorin. Die Frage wurde umständlich gestellt, viele Sätze ohne Punkt und Komma, dabei konnte man sie so in einfachen Worten zusammenfassen, nämlich: Wir stehen in einer Welt voller Herausforderungen. Wie sehen Sie das? Ja, das war die ganze Frage. So eine Frage an einen der klügsten Köpfe in der Republik. Wie kann man sich so schlecht auf ein Interview vorbereiten, frage ich mich da. Den Schmerz, den so ein langweiliger Auftaktsgemeinplatz auslösen muss in einem klugen Kopf, kann auch nicht das Antrittshonorar für ein Interview lindern, denke ich mir. Was soll sie auch darauf sagen jetzt? Wo soll sie jetzt anfangen? Das ist nämlich, als würde man als Bauherr mit einem Spitzenarchitekten auf eine Wiese gehen, so groß wie zwei Fußballfelder, und ihn fragen: Was würdest du hier Schönes für mich hinbauen? Grauenhafte Vorstellung. Denn wenn du alles machen kannst, ist das erstmal so, als könntest du nichts machen, weil nämlich alles möglich ist. Es fehlt der Kontrast, der Rahmen, die Limitierung, die schöpferische Verschwierigung, um es mal etwas wortakrobatisch auszudrücken. Man denke sich als Architekt mal das Gegenteil einer solchen Wiese. Nämlich die größtmögliche Herausforderung, die dem Architekten James Lloyd Wright 1937 aufgetragen wurde. Mitten in einem Wald mit Wasserfall und riesigen Steinen ein Haus zu bauen, das sich auch noch in das Naturbild gut einfügen soll. Sowas bis dahin Unmögliches hat zu einem Triumph architektonischer Vielfalt und Fantasie geführt. Zu Falling Water. Wer es nicht kennt, ich habe euch im Skript ein Bild beigelegt oder auf den Link in den Shownotes klicken und dann ehrfürchtig staunen und glücklich sein über so viel Schönheit und Kreativität. Nun, die tapfere Frau Grimm, die da mit zwei Fußballfeldern Wiese konfrontiert wurde, die hat das natürlich souverän gelöst, aber ich dachte mir, Mensch, auf langweilige Fragen kann man sich keine allzu spannenden oder gar neuen Antworten erhoffen. Also bin ich wieder meiner Wege gegangen und das heißt abgezogen, denn damit war für mich auf dem Kongress alles erledigt. Auf diesem Finanzkongress also präsentierte sich mal wieder das Who is Who der Finanzbranche in Deutschland. Diese Aussteller bestimmen zu einem überragend großen Anteil, was jemand mit Anlagebedarf vorgesetzt wird. Und das ist der ganze übliche Einheitsbrei, über den ich eigentlich gar nicht weiter berichten will. Aber es doch tun muss, weil mich Interessenten an der Wohlstandsbildnerwelt immer mit ihm konfrontieren. Was ja auch normal ist, weil sie mich mit ihm vergleichen, weil sie ja auch nichts anderes bis dahin kennengelernt haben. Erfreulich viele entscheiden sich ja dann, wenn sie uns denn gefunden haben, für die Wohlstandsbildnerwelt und für einen werthaltigeren und nicht selten profitableren Ansatz. Ja, was sie dann mit ihrem Geld machen können. Seit dem Kongress jedenfalls freue ich mich noch ein bisschen mehr über jedes weitere Mitglied in der Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner, weil es unsere Investitionskraft verstärkt. Und warum? Weil ich die Finanzkraft dieser Gemeinschaft mehr einsetzen will. Ich will genauso in Verhandlungen mit dieser Kraft wuchern, wie ich euch gerade mit dem Messegespräch berichtet habe. Es ist ganz einfach. Viele großartige Investitionen haben Mindestsummen, die einen einzelnen Investor schnell überfordern. Oder die er nicht stemmen will, weil er sich damit ein Klumpenrisiko ins Portfolio holen würde. Und da rede ich jetzt nicht von $25.000, die wegen gesetzlicher Hintergründe oft aufgerufen werden, sondern von 250.000 oder noch eher von $500.000. Naja, und richtig interessant wird es eben ab 2 Millionen Dollar. Und geradezu heiß wird es ab 5 Millionen Dollar. Denn hohe Summen tragen Skalierungseffekte in sich, die die Verwaltungskosten massiv reduzieren und dadurch natürlich die Rendite erhöhen. Die Wertschöpfungskette, das kann ein und dieselbe sein, aber der Kleinanleger bekommt am Ende vielleicht 9% Rendite im Jahr, während der Großanleger locker auf 15% kommt oder mehr. Viel Geld, verantwortungsbewusst und mit Sachverstand eingesetzt, wirkt nun mal wie ein Magnet für viel weiteres Geld. Und viele Emittenten, mit denen ich schon zusammenarbeite, versammeln ja längst tausende Anleger hinter sich, um erstens in den Zirkel institutioneller hineinzukommen und um zweitens die hohen Mindestsummen von vielen Millionen Euro teilweise vorweisen zu können. Das ist ja der altbekannte Effekt eines Fonds, also eines Topfes, an dem sich viele kleine beteiligen können. Doch diese Emittenten, vor allem wenn sie auf deutschem Boden sitzen, machen den Skalierungseffekt hoher Summen wieder zunichte, weil sie ja selbst Kosten erheben müssen für ihre Verwaltung, für gesetzliche Instanzen, Betreuung und Vertrieb und all das. Mir schwebt nun vor, aus der Investorengemeinschaft selbst einen Emittenten zu machen, so wie wir das in Ansätzen ja schon in der dritten Säule Agrikultur erfolgreich angewendet haben. Doch dort ging es auch um maximal 1 Million Euro, die in kurzer Zeit zusammenkommen mussten, um von der Pole Position aus eine Wertschöpfungskette gründen zu können. Ich will aber auch in den anderen beiden Säulen andocken können, an Konditionen für Investitionen, wie sie instis gewährt werden. Ja sicher, und dabei werde ich mich immer noch zum größeren Teil auf die bis heute bewährten Emittenten verlassen, denn 30 Jahre Erfahrung kriege ich nirgendwo sonst her. Ich könnte aber mit einer ganzen Investorengemeinschaft im Rücken ganz andere Konditionen aushandeln, was der Rendite natürlich ungemein gut tun würde. Voraussetzung dafür ist, dass die Investorengemeinschaft, und jetzt kommt's, dass die wie ein einziger Investor auftritt. Also muss sie einen Topf herstellen, irgendein Vehikel, in dem es gesetzlich erlaubt ist, Geld einzusammeln zum Zweck der Vermögensanlage. Und das soll so kostengünstig als möglich erfolgen. Und das bitte nicht in Deutschland, weil die BaFin ist schon länger von vorgestern. Ich würde es mir nie antun, mit ihr als Vehikel Gründer in Kontakt zu treten und mich monatelang gängeln zu lassen, bis jedes Komma dasteht, wo es ihrer Meinung nach stehen muss. Da gibt es in Europa jedenfalls ganz andere Möglichkeiten und die bin ich dabei zu eruieren. Nun, versprechen mag ich nichts, was so ein exklusives Vehikel nur im Rahmen der Investorengemeinschaft angeht. Und vielleicht bleibt es ja ein Wunschtraum. Und schnell wird da schon gar nichts zu realisieren sein. Ja, und der größte Hinderungsgrund, den habe ich noch gar nicht genannt, wir sind noch zu wenige, um in kurzer Zeit eine Kapitalkraft zu entfachen, die bei richtig großen Top-Investitionen die Türen öffnen. Was wir dafür brauchen, ganz offen gesprochen, das sind mindestens 1500 Wohlstandsbildner, besser 1600 oder mehr. Also knapp doppelt so viele wie heute. Wenn dann nur ein gutes Viertel davon etwas mehr als 10.000 Dollar vorhalten würde, überschreiten wir eine Grenze, hinter der es eben richtig spannend wird. So in der Liga, wie ich sie im letzten Podcast präsentiert habe, wo 15% im Jahr als eher pessimistisches Szenario eingestuft werden. Bitte dazu nochmal, wenn noch nicht geschehen, den letzten Podcast hören. Ein schöner Nebeneffekt von so einem Vehikel, der Begriff übrigens ist der gängige Fachbegriff für jede Art Anlagekonstrukt, wie ich mich jetzt habe belehren lassen dürfen, Vehikel. Also, ein schöner Nebeneffekt von so einem Vehikel wäre obendrein, dass ich passgenau zugeschnitten auf die Wohlstandsbildnerstrategie alles reinpacken könnte, was im Sinne der Strategie ist. Das heißt, ich träume jetzt mal, mit rund 20.000 Dollar in dieses Konstrukt wäre man an 3 Investments beteiligt, die alle Säulen der Strategie erfüllen. Und ich wäre mit so wenig Geld in Zielinvestitionen, für die normalerweise einer allein 2 oder 3 Millionen aufwenden müsste, mit der entsprechend attraktiven Rendite. Sprich, es wären nicht mehr 70.000 bis 80.000 Euro wie heute nötig, um alle 3 Säulen ausgewogen und breit zu bestücken, sondern viel weniger, zu obendrein besseren Konditionen. Nur noch ein einziger Zeichnungsschein und schon richtig breit ist man aufgestellt mit kontrastreichen Investitionen der feinsten Art. Wer weiß, ob wir mit einem exklusiven Wohlstandsbildner-Vehikel bei ausreichender Größe nicht irgendwann dort mitspielen könnten, wo bisher Instis unter sich bleiben. Ein Beispiel dafür bringe ich im kommenden Newsletter Nummer 19. Und dazu passt auch noch das zum Abschluss, dass wir allen investierten Wohlstandsbildnern demnächst die Möglichkeit geben, aktiv die Investorengemeinschaft zu vergrößern und dass sie dafür auch noch entlohnt werden. E-Mail folgt. Bis spätestens dahin, es grüßt euch herzlich Andreas, der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Kontostands, sondern auch des Potenzials vereinter finanzieller Intelligenz.